In den ersten Tagen der Menschheit fragt Eva Adam: Liebst du mich? Darauf Adam: Wen denn sonst? Diese Antwort ist nicht so sehr empfehlenswert, aber wir schauen uns zunächst noch einmal an, was die beiden hier uns vorgetragen haben, unsere beiden Schauspieler. Und wenn wir uns das angucken mit unserer Erfahrung und mit unseren psychologisch geschärften Wissen durch Fernsehgucken und Zeitschriften lesen, dann finden wir da bestimmt eine Menge Dinge, die wir aufzuarbeiten empfehlen. Zum Beispiel ihren Nichtrespekt, sein Grummeln, ihre spitze Zunge, sein indirektes Reden, ihr Bemuttern und seine Unselbstständigkeit. Aber ich möchte mit Ihnen heute Morgen keine Ehe-Krisengespräche führen, sondern Hoffnung säen. Hoffnung säen, die berechtigt ist und eine Dimension öffnen, die diesen beiden verborgen scheint. Dabei haben sie in ihrem Gespräch, obwohl es ein kurzes Gespräch war, eine ganze Menge Hoffnungszeichen gezeigt. Der längste Monolog, den er gehalten hat, hat er eine Menge über sich verraten. Er hat sich verletzlich gemacht. Was beide vermutlich nicht wissen, ist, dass es neben ihrer Ehe noch eine zweite heimliche Ehe gibt. Deine heimliche Ehe. Ich glaube, dass es neben deiner Ehe noch eine zweite gibt. Eine heimliche Ehe. Eine Ehe, die noch darauf wartet, entdeckt zu werden. Sie ist erfüllter, sie ist lebendiger und vertrauter als das, was du bisher lebst. Das ist die Ehe, die zwischen euch noch entstehen kann. Der Ehetherapeut Howard Kleinbell schätzt, dass die meisten Ehepaare nur 20% ihrer Möglichkeiten ausschöpfen, was die Vertrautheit und die Qualität ihrer Beziehung angeht. Und darum möchte ich mit Ihnen heute über die Möglichkeiten Ihrer Ehe und Ihrer Partnerschaft reden. Die biblischen Texte bezeugen, wer mit Gott lebt, der hat ungeheure Möglichkeiten. Epheser 3, Vers 20 beispielsweise wird das so ausgedrückt: Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Oder Jesus beispielsweise sagt zu seinen Jüngern: Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und damit sie volle Genüge haben. Jesus war ein Spezialist darin, in Durchschnittsmenschen, in Fischern und Handwerkern Gaben hervorzurufen, die es vorher nicht sichtbar waren. Etwas möglich zu machen, was niemand diesen Männern zugetraut hätte. Oder auch diesen Frauen. Siehe Petrus, siehe Maria. Aber wichtig dabei, wenn wir über die Möglichkeiten sprechen, die Gott mit uns hat, dann bitte verwechseln Sie das nicht. Denken Sie nicht: Naja, dann soll Gott für mich arbeiten. Ich habe den Verdacht, dass manchmal gerade Leute, die auf die Ehe zusteuern, sagen: Naja, wir sind ja Christen, dann kann ja nichts schiefgehen. So als würde Gott sozusagen die gesamte Arbeit übernehmen und man selber muss nichts mehr tun. Das ist ja in dem Interview deutlich geworden. Egal wie harmonisch unsere Beziehung aussieht, sie braucht unser Engagement und unsere Kraft. Und das in einem Maß, das sich, glaube ich, Verliebte oft nicht vorstellen können. Ich erlebe das in der Ehevorbereitung häufiger, dass ich den Eindruck habe, dass Menschen regelrecht erstaunt bis erschreckt sind, wenn wir so ein bisschen von unserer Ehe erzählen und den stürmischen Zeiten, die wir schon erlebt haben und wie viel wir manchmal investieren mussten in unsere Beziehung. Und darum der erste Gedanke: Wir sind ein Team. Wir sind ein Team. Dieser Gedanke ist getragen von einer Grundentscheidung. Eine Grundentscheidung, die Gott uns ans Herz legt in Bezug auf Partnerschaft. die sich auch in unseren Eheversprechen ausdrückt. Wir bleiben in guten und in schlechten Tagen zusammen. Das ist eine Grundentscheidung. Eine Grundentscheidung, die sie fällen. Jesus drückt das mal so aus, was Gott zusammenfügt, das soll der Mensch nicht scheiden. Und das führt uns zu einer Beschreibung dieses Teams. Wir sind ein Bundesteam. Wir haben nicht einen Vertrag geschlossen. So nach dem Motto, zwei Menschen stehen vorne und geben sich das Eheversprechen und sie sagt, gut, lass uns noch mal die vertraglichen Dinge durchsprechen. Also wenn du anfängst zu schnarchen, dann ziehe ich aus. So könnte man sich eine vertragliche Gestaltung vorstellen. Aber das Vorbild, das Gott uns gibt für den Ehebund, ist eine Bundesgemeinschaft, wie Gott sie selber schließt. Als meine Frau und ich uns auf die Hochzeit vorbereiteten, da haben wir zusammen in einer Fabrik gearbeitet, um uns das Geld für die Eheringe zu erwirtschaften. Und dann haben wir, als wir diese Eheringe uns dann kaufen konnten, haben wir Gott einen Brief dazu geschrieben. Den hat meine Frau glücklicherweise aufgehoben. Ich bin ja so ein Wegschmeißer, ich hätte das ja schon längst nicht mehr. Aber diesen Brief gibt es noch. In dem drücken wir aus, dass wir davon überzeugt sind, dass wir dieses Symbol, was unsere Ringe ausdrücken, nämlich dass wir uns versprechen, bis der Tod uns scheidet, dass das nicht und keineswegs in unserer eigenen Macht und unseren eigenen Möglichkeiten stehen, sondern dass das ein Bund ist, den Gott zusammenfügt und den Gott auch nur garantieren kann. Und darum nimmt Gott den Ehebund auch als Möglichkeit, um einen Bund zwischen sich und Menschen oder sich und dem Volk Gottes zu beschreiben und sagt, es ist so verlässlich wie ein Ehebund, so auf Treue angelegt wie ein Ehebund. Und so spricht dieses Bundesteam für Verlässlichkeit. Ich fühle mich für dein Wohlergehen verantwortlich. Das kann er im Interview auch raus. Ich fühle mich für dein Wohlergehen verantwortlich, solange wir leben. Und auch in der Dauer. Ich glaube, dass in Bezug auf Partnerschaft an dieser Stelle manchmal ein Missverständnis vorliegt. In unserer Gesellschaft, die Zeitschrift Psychologie heute, drückt das mal so aus, dass Menschen mit der Einstellung in einer Ehe leben. Im Beruf muss ich mich reinhängen und anstrengen. Die Partnerschaft soll immer leicht und glücklich sein. Und so bringt es Claudia Filker auf den Punkt und sagt, leider trennen sich viel zu viele Menschen eher von ihrem Partner als von ihren falschen Vorstellungen und Erwartungen. Und dass Gott diese Bundesgemeinschaft, dass er sagt, das ist auf Lebenszeit angelegt, das hat ja die Zeitgenossen Jesu ganz schön erschreckt. Die Jünger haben gleich so reagiert, naja, dann ist besser nicht zu heiraten. Das ist ja fürchterlich. Petrus hat schon weiche Knie bekommen, weil er war schon verheiratet zu dem Zeitpunkt. Dachte, oh nein, wenn das so aussieht. Denn damals war es so, dass in manchen Dörfern es Usus war, ein Rabbi kann morgens in dieses Dorf kommen und dann sagen ein paar Männer, die mal Lust auf ein Abenteuer haben, außerehelich, die sagen, kannst du uns bitte einen Scheidebrief ausstellen? Ja, sagt der Rabbi, stellt einen Scheidebrief aus. Und da der Rabbi noch bis zum Abend im Dorf ist, kann man am Abend dann wieder sich mit dem alten Partner verheiraten. Und sowas war zur damaligen Zeit üblich. Und daher betont Jesus, dass die Ehe unauflöslich ist per Definition. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und wir sind mehr als ein Bundesteam, wir sind ein Dreamteam. Unsere Beziehung ist darauf angelegt, dass sie ein Potenzial entfaltet, dass sie wachstümlich funktioniert, dass sie sich entwickeln kann, dass eine Ehe aufblüht. Das braucht natürlich auch wieder diese Grundsatzentscheidung, wir bleiben zusammen und wir wollen an einem Strang ziehen. Und wenn wir Schwierigkeiten haben, dann versuchen wir gemeinsam an der Lösung zu arbeiten. dass wir ein Dreamteam sind, meine Frau und ich zum Beispiel, das erlebe ich in der Kindererziehung. Ich erlebe das darin, dass wir unseren Kindern zwei sich ergänzende Aspekte beibringen. Meine Frau gibt den Kindern stärker das Gefühl, dass sie geborgen sind, dass sie sozusagen sie so ein bisschen umgluckt manchmal und fürsorglich ist. Und ich bin eher der sie herausfordert und ihnen etwas zutraut und denkt, naja, das sollen sie mal ausprobieren. Und wenn sie dabei auf der Nase landen, dann ist es halt so. Und so ergänzen wir uns und sind darin ein Dreamteam, dass wir unterschiedlich sind, aber dass wir zusammen an der gleichen Sache arbeiten. Und wir sind nicht nur ein Dreamteam, wir sind auch ein buntes Team. Und dazu gehört, dass wir bejahen, dass wir unterschiedlich gemacht sind. In unserem ersten Ehejahr, da habe ich vollständig die Krise gekriegt, weil ich war völlig überfordert damit, dass wir uns dann, wir hatten uns in der Verlobungszeit und so, da gab es kaum irgendwie Möglichkeiten, sich zu streiten, ich weiß nicht genau warum, aber im ersten Ehejahr, darum gab es irgendwie umso mehr Möglichkeiten und meine Frau nutzte diese Möglichkeiten auch voll. Damit meine ich nicht, dass ich unschuldig am Streit war, sondern dass ich von zu Hause so geprägt war, dass man halt, dass es eigentlich keinen Streit gibt. Und für mich war das Katastrophenstimmung. Also das war für mich, ich war in Alarmbereitschaft versetzt, so dass ich weiß, dass ich im Wohnzimmer bei uns stand und dachte, wir lassen uns scheiden. Das läuft auf eine Scheidung hinaus. So wie das schon anfängt, das kann nicht gut gehen. Und dann habe ich meine Frau gestern nochmal gefragt, wo sie zum ersten Mal gemerkt hat, dass wir sehr unterschiedlich sind. Da sagte sie ja, als ich das erste Mal krank wurde. Das war auch im ersten Ehejahr. Und ich hatte damals so die Einstellung, wenn jemand krank ist, dann lass ihn am besten in Ruhe und warte, bis er wieder gesund ist. Das deckte sich mit den Erwartungen meiner Frau nicht. Dass wir ein buntes Team sind, merken wir heute auch noch, wenn wir zum Beispiel gemeinsam Kindergeburtstage vorbereiten. Dabei merken wir aber auch, dass wir ein Team sind, ein Dreamteam. Der zweite Aspekt, wir bauen an unserer Freundschaft. Wir bauen an unserer Freundschaft. Das, glaube ich, ist besonders entscheidend für solche Ehepaare, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Und auch hier gibt es eine Grundentscheidung. Die Grundentscheidung heißt, Liebe ist eine Entscheidung. Liebe ist kein Gefühl. Liebe ist eine Entscheidung. Da merken Sie, dass uns das biblische Bild von Liebe hier leiten soll. In diesem Thema Ehe, was sich Gott ja erdacht hat, da ist die Aufforderung, sich lebenslang zu lieben, nur darin möglich, dass Liebe eine Entscheidung ist und kein Gefühl. Wenn ich es von meinem Gefühl abhängig mache, dann mache ich es an einer ganz schwachen Stelle unserer Beziehung fest. Und weil Liebe eine Entscheidung ist, kann ich an unserer Freundschaft bauen. Selbst in Zeiten, wo ich vielleicht nicht so viel Gefühle für meinen Partner habe. Und darum, erstens, bauen wir an der Kenntnis über den Partner. In der Bibel ist das so ausgedrückt, als ein tiefes, gegenseitiges Erkennen. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass wir uns wehren, auch in älter werdenden Beziehungen, dagegen wehren, gegen ein stupides, ich kenne dich in- und auswendig. Ich weiß schon, was du sagen willst. Brauchst den Mund gar nicht aufmachen. Ja, ja, das kenne ich doch. Ja, ja, so hat dein Vater auch immer geredet. Ne? Dieses stupide, wir kennen uns in- und auswendig, ist für eine Beziehung weder förderlich, noch ist es wahr. Mein Chef im Zivildienst, der hat mir damals gesagt, Markus, ich lerne meine Frau immer besser kennen und das bedeutet für mich so, als wäre es eine Wohnung, in der es unendlich viele Räume gibt und ich entdecke immer mal wieder einen neuen Raum. Und ich habe damals gedacht, hä? Komisch. Wie kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich dachte, das sei so eine Sache, dass man sich halt schnell kennengelernt hat und dann eigentlich so das Grobe weiß und einzuschätzen weiß. Im Laufe meiner eigenen Ehe habe ich festgestellt, dass das wahr ist, dass man immer noch etwas Neues entdecken kann über den Partner. Unsere Freunde erzählten uns vor kurzem ganz begeistert davon, dass sie, um gerade in der Kleinkinderphase nicht unterzugehen als Ehepaar, dass sie sich das Buch von Möller, Zwiegespräche, gekauft haben und dass sie sich nach diesem Modell, Sie kennen das vielleicht, Lukas Möller hat den Satz geprägt, ich weiß dich nicht, er sagt, wir müssen uns Zeit nehmen, eine Stunde als Paar und jeder hat eine halbe Stunde, wo er erzählen darf und reden darf über das, was ihn so bewegt und der andere hört nur zu. Und unsere Freunde haben dann erzählt davon, wie glücklich sie das macht, so eine Zeit sich zu nehmen und etwas zu erfahren über den anderen, was sie so nicht für möglich hielten, weil sie ihn mal ausreden lassen. Hier würde ich sagen, empfehle ich Ihnen eine Übung für die kommende Woche. Finden Sie eine neue Sache über Ihren Partner heraus. Sie können sich das mal einen Moment einprägen, diese Aufgabe. Am Schluss werde ich Sie nochmal an diese Übungen erinnern. Zu dem Wir bauen an unserer Freundschaft gehört auch noch etwas anderes. Wir bauen an der Zuneigung zueinander. Wir bauen an der Zuneigung zueinander. Sie kennen das vielleicht, ein kleiner Junge wird im Kaufhaus, ist er zum Informationsdesk gekommen, weil er seine Eltern nicht mehr findet, ist ganz verzweifelt und die Kaufhausangestellte sagt zu ihm, wie heißen denn deine Eltern? Schatzi und Dicker. Das würde sich auch als zum Ausrufen gut machen. Aber das bedeutet doch, dass hier die Zuneigung eine Sprache gefunden hat. Und das ist ja ganz schön. Für uns war, für unsere eigene Beziehung, waren die Entdeckung von Gary Chapman mit den 5 Sprachen der Liebe, war für uns eine wesentliche Bereicherung für unsere eigene Ehe. Und auch dafür, wie zeige ich eigentlich dem anderen Zuneigung, was für Möglichkeiten eröffnen sich denn da und warum sind bestimmte Sachen, die ich immer mal wieder gemacht habe, so schlecht angekommen und andere so gut. Das hat uns sehr geholfen und auch Zuneigung zueinander zu bauen, indem wir uns besondere Zeiten einräumen, indem wir es uns gemütlich machen, uns zusammen hinsetzen und richtig Zeit in Ruhe haben. Und insoweit auch hier eine Übung. Jeden Tag dieser Woche sprechen Sie bitte Ihrem Partner, Ihrer Partnerin ein Lob aus oder eine Anerkennung. Sie können da auch ein bisschen kreativ sein, ein bisschen kreativ, indem Sie auch noch andere Liebessprachen mit hineinnehmen. Meine Frau hat gesagt, naja, wenn ich das weiß, dass du dir das vornimmst für eine Woche, dann bin ich natürlich nicht besonders überrascht und denke dann, naja, der macht jetzt seine Hausaufgaben. Das ist natürlich eine gewisse Gefahr. Insofern sind die, die alleine hier sind, mal im Vorteil. Aber seien Sie kreativ darin und probieren Sie das doch einfach mal. Probieren Sie das mal, was Sie dem anderen darin Gutes tun können und an Ihrer Zuneigung zueinander bauen können. Wir bauen unserer Freundschaft, hat noch einen dritten Aspekt. Wir lassen zu, dass der andere uns beeinflusst. Diese Idee habe ich übernommen von Gottman. Gottman, die 7 Geheimnisse einer glücklichen Ehe. Und ich fand es einen besonderen Gedanken, weil ich glaube, gerade Männer sich dieser Beeinflussung durch ihre Frau oftmals entziehen. Frauen tun sich da angeblich leichter. In Philipper 2, Vers 3 steht, einer achte den anderen höher als sich selbst. Wenn das bereits für Mitchristen gilt, um wie viel mehr gilt das für eine enge Beziehung und eine Ehebeziehung? Und ich merke, dass mich gute Freunde sehr stark beeinflussen können und dass ich mir von ihnen etwas abgucke, was ich selber in meinem Leben dann tue. Und genauso auch von meiner Frau. Seit ich meine Frau kenne, trinke ich zum Beispiel Tee mit Milch, was ich vorher abscheulich fand. Aber es gibt viel wichtigere Bereiche, in denen ich mich von meiner Frau habe beeinflussen lassen. Zum Beispiel die Art und Weise, wie wir Freundschaften pflegen. Oder wie ich lerne, von ihr Gefühle deutlich zu machen und darüber zu kommunizieren. Und vieles andere mehr. Wir beeinflussen einander. Und zu einer wachstümlichen Beziehung gehört es, dass ich mich bewusst dem aussetze, dass ich der andere mich beeinflussen darf. Und der dritte Aspekt, wir bauen auf Vergebung. Wir bauen auf Vergebung, auch hier eine Grundentscheidung. Die Grundentscheidung heißt, auf das Kreuz kann ich bauen. Bei unserem Kreuz hier könnte man sogar sagen, auf diese Steine können Sie bauen. Aber das ruft vielleicht eine falsche Assoziation hervor. Auf das Kreuz können Sie bauen, auf Vergebung. Können Sie bauen. Als wir uns befreundet haben, ich glaube sogar ganz kurz bevor meine Frau und ich uns befreundet haben, da bin ich nach Hause gefahren vom Studium zu meinen Eltern, um meinem Vater eine Frage zu stellen. Denn ich hatte mit Antje darüber diskutiert, wie man wohl als Ehepaar glücklich werden könnte. Und dann habe ich meinen Vater gebeten, dass er mit mir einen Spaziergang macht und ihn gefragt, Papa, wie ist das? Kannst du mir verraten, warum du mit Mama zusammen glücklich geworden bist oder woran das liegt, dass ihr euch nicht habt scheiden lassen? Das war mir eine wichtige Frage, denn ich wusste, dass es nicht selbstverständlich ist, in einer Ehe zusammenzuhalten, bis der Tod die Menschen scheidet. Und mein Vater hat darauf erstmal nachgedacht und dann gesagt, entscheidend sei für ihn, dass er immer wieder bereit war, als Erster einen Schritt zur Versöhnung zu gehen. Dass er als Erster seine Hand hingehalten hat, um sich zu versöhnen und eine Geste der Versöhnung zu starten. Und wenn wir uns diesen Gedanken des Bundes noch einmal hervorrufen, dann ist in dem Gedanken des Bundes auch Konfrontation und Vergebung enthalten, auch von Gottes Seite aus. Wenn Gott einen Bund geschlossen hat mit Menschen, dann hat er immer auch konfrontiert mit Dingen, die nicht in Ordnung waren und Vergebung ausgesprochen und seine Treue neu zugesagt und garantiert. Ich glaube auch zu diesem Bereich, wir bauen auf Vergebung, gehören drei Aspekte dazu. Zum Ersten, wir bejahen sein Wort über uns. Wir bejahen das Wort von Jesus über uns, dass er sagt, dass er Schuld trägt. Wir bejahen auch das Wort, dass wir als Menschen uns schuldig machen, aneinander und vor Gott. Wir bejahen das Wort Gottes, dass er uns unendlich liebt. Und wir bejahen es, dass die eigene Schuld, deine Schuld und meine Schuld, dass sie wirklich weggenommen werden kann. Wir bejahen das Wort Gottes. Und der zweite Aspekt, wir bauen auf Jesus, wir erfahren eigene Vergebung. Wir erfahren eigene Vergebung. Letzte Woche hatten wir die schöne Gelegenheit, Sperrmüll bei der Stadt Friedberg für diese Gemeinde zu beantragen. Und David Hoffmann und ich haben die Sachen dann rausgestellt an die Straße. Und dann hatten wir alles rausgestellt und dann haben wir gesagt, gut, jetzt müssen wir ja eigentlich nur noch wetten, welche Sachen jemand noch bevor der Sperrmüll kommt schon mitnimmt. Und dann bevor wir uns auf die erste Sache einigen konnten, guckten wir raus, da war die erste schon weg. Haben wir gesagt, gut, also mit dem Wetten, das macht irgendwie keinen Sinn. Aber am nächsten Morgen war nichts mehr da, bevor der Sperrmülllaster kam. Also wir streiten uns noch darüber, ob ein Karteikasten noch da war. Auf jeden Fall war es sehr gründlich weggeräumt von anderen netten Mitbürgern. Und dieses, dass etwas plötzlich weg ist, dass es gar nicht mehr belastet, wie dieser Sperrmüll, der auf wunderbare Weise verschwand über Nacht. So ist das mit Schuld. Wir erfahren eigene Vergebung. Ich habe das vor einiger Zeit als ein Bild wie eine Art Vision gehabt. Da ging es um meine eigene Schuld. Da ging es in diesem Bild, was ich empfangen hatte, ging es darum, dass Gott am Strand mit mir steht und meine Schuld nimmt und sie so weit draußen im Meer, so weit, wie man so den Horizont etwa sieht, versenkt. Und das war für mich eine besondere Bestätigung Gottes für eine Schuldvergebung. Ich glaube, dass wir in unseren Beziehungen Vergebung nur leben und sie auch anderen aussprechen und zubilligen, wenn wir selber die Barmherzigkeit Gottes und seine Vergebung erleben. Und wenn sie in unserem Leben sich Raum gemacht hat und wir von der Barmherzigkeit Gottes wissen, die über unserem Leben ausgesprochen ist, erst dann kann ich Vergebung auch anderen wirklich schenken. Und darum der dritte Aspekt dieses Bereichs, mit Jesus neu starten. Wir starten mit Jesus neu. In Römer 15, Vers 7 steht, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Ich glaube, dass dieses vollständige, wieder neu annehmen, auch des Ehepartners, auch nach begangener Schuld, dass das etwas ist, was wir einzuüben haben, wenn wir die Barmherzigkeit Gottes für uns selber erlebt haben, dass wir es dann einüben, sobald wir es im eigenen Herzen merken, dass wir hier eine Schuld anzusprechen haben, dass wir Vergebung zu erteilen haben und dass wir das einüben. Das kann man einüben schon bei kleinsten Dingen. In der Freundschaft, in der Phase des Verliebtseins kann man das schon einüben. Und als Ehepaar hört man nicht auf, daran zu üben. Daran zu üben, um Vergebung zu bitten und Vergebung zu erteilen. In einer Krise, die Antje und ich einmal hatten, vor längerer Zeit, wo wir gemerkt haben, jetzt sind wir mit unserem Latein am Ende. Und wir, das Einzige, was unsere Beziehung jetzt hält, in diesem Moment, das ist Gott. Das ist der, der Barmherzigkeit über uns ausgesprochen hat. Da haben wir zusammen zu zweit Abendmahl gefeiert. Als ein Symbol dafür, dass wir die Barmherzigkeit Gottes erfahren haben und darum barmherzig miteinander sein können. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Ich möchte noch einmal an unsere zwei Übungen erinnern. Zwei Übungen, um die heimliche Ehe, die neben ihrer tatsächlichen existiert, zu stärken und zu entwickeln. Eine neue Sache herausfinden in dieser Woche. Es dürfen auch mehr sein. Eine mindestens herausfinden über den Partner, was sie bisher noch nicht wussten. Und jeden Tag dieser Woche ein Lob für ihre Partnerin und für ihren Partner. Gott segne sie bei diesen Versuchen.